Willkommen zum Physik Evolution Podcast. 7 Uhr morgens. Fabi und ich machen uns für eine Trainingseinheit bereit. Wir sind hier im McDonald's.
Komplett verrückt.
Erstmal Cheeseburger Challenge und dann gleich ab ins Beintraining.
Am besten so, ne?
Wir gönnen uns hier einen schönen Kaffee und werden heute die letzte Show vom vergangenen Wochenende rekapitulieren. Mhm. Die Weltmeisterschaft der DFAC in Erding. Wir waren beide vor Ort und du warst ja letztes Jahr sogar als Athlet.
Genau.
Bei der DFAC
letztes Jahr. Da war es noch die EM.
Die EM. Mhm. Aber in der gleichen Halle.
In der gleichen Halle, alles gleich, außer der Backstage-Bereich. Dieser Bereich, wo wir waren, der war letztes Mal nicht freigeschaltet. Jedenfalls war dieser Bereich nicht geöffnet. Ne? Mhm. Es gab nur diese andere Halle.
Wo es auch direkt hoch dann zum Pump-Up-Bereich beziehungsweise zur Bühne ging.
Genau. Und ansonsten hat sich, glaube ich, von den Lichtverhältnissen auf der Bühne schon etwas geändert, im Positiven.
Okay. Ja.
Ich fand, letztes Jahr war man viel, viel heller angestrahlt worden.
Mhm.
Und dieses Jahr haben sie eine perfekte Mischung gefunden. Und ich glaube, Bühnenbild war nochmal schöner und an sich auf jeden Fall verbessert.
Richtig guter Wettkampf. Also wie du schon gesagt hast, sehr viel Platz im Backstage. Es gab zwei große Räume, wo alle Athleten genügend Platz gefunden haben. Und das Bühnenbild hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ne, jeder, der jetzt schon mal auf einem BNBF-Wettkampf in England war, der kennt so dieses DFAC-Bühnenbild. Genau. Das war also auch hier genau der Stil. Und die Bühne war perfekt ausgeleuchtet und man hat an keiner Stelle irgendwie Schatten geworfen. Und das Bühnenlicht war auch sehr verzeihlich. Also auch Athleten mit sehr viel oder sehr wenig Farbe haben trotzdem eine gute Optik auf die Bühne bekommen. Es waren alle Konturen zu sehen. Gerade in den Pro-Klassen waren, glaube ich, zwei Athleten, die fast gar keine Farbe drauf hatten. Aber trotzdem hat man alle Konturen und die Muskelqualität sehr, sehr gut erkennen können. Also super Bühnenbild. Ich persönlich finde es halt immer wichtig, dass es, egal wo man auf der Bühne steht, dass es gleich ist.
Ja.
Und das hat die DFAC hier richtig gut geschafft. Ja, es war eine WM, also es sind Athleten aus der gesamten Welt zusammengekommen. Ganz viele starke deutsche Athleten, darüber hinaus natürlich Athleten aus Italien, der Schweiz und vor allen Dingen auch der UK. Sehr, sehr viele starke Athleten und Athletinnen und auch ein paar Athleten aus den USA, die...
Echt jetzt?
Rübergekommen sind.
Die Dunkelhäutigen, meinst du?
Unter anderem. Also in den Profiklassen hatten wir auf jeden Fall mindestens zwei Amerikaner bei den Pro Masters, den Robert Peacock, der auch seine Klasse gewonnen hatte.
Ja.
Ein Amerikaner und in der Pro Men's Bodybuilding Klasse den Robert Thompson.
Ich dachte, Robert Thompson kommt. Cayman Islands. Gehört es noch zu den USA?
Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Das ist ein eigener Staat.
Ich habe auch keine Ahnung.
Die Cayman Islands ist eine Insel,
ja,
wo die DFAC Worlds sonst öfters mal ihre Worlds-Veranstaltung öfter stattfinden lässt. Ich glaube, ja, Cayman Islands oder eben auch Australien auch teilweise.
Ja, also ich glaube, jetzt bei den Cayman Islands hat es bisher, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, zweimal stattgefunden, wenn nicht einmal. Ich glaube, das war dann sogar 2022, wo es stattgefunden hat in den Cayman Islands. Und letztes Jahr war es in Sydney.
Richtig. Deswegen konnten wir uns auf jeden Fall glücklich schätzen, dass die Meisterschaft dieses Mal in unserem Land und in Erding dann letztendlich stattgefunden hat. Ja, so natürlich für alle deutsche Athleten ein klares Go-To jetzt innerhalb dieser Herbstsaison. Zeitgleich hat ja noch die Europameisterschaft der INBA in Dänemark stattgefunden. Also das wäre wahrscheinlich so eine Entscheidung, die man dann als Athlet treffen muss. Ne? Gehe ich zur DFAC oder eben zur EM der INBA? Teilnahmevoraussetzung bei der DFAC war ja, dass man sich jetzt zum Beispiel bei der ANBF, also auch einem DFAC-Amateur-Wettkampf, die Top-5-Platzierung in seiner Klasse holt. Und das haben wir ja bei Stefan bei der ANBF auf jeden Fall geschafft. Er hat ja, seine Klasse gewonnen und war dementsprechend auch für die Amateurklasse qualifiziert, hätte aber auch bei den Profis starten können. Dadurch, dass die DFSC sagt, hey, du musst jetzt nicht DFSC Pro sein, sondern du kannst auch mit einer Profikarte von der INBA oder beispielsweise auch von der WNBF bei uns dann bei den Profis starten. Die Möglichkeit haben wir jetzt noch nicht wahrgenommen. Die DFSC Pro Karte hat uns ja noch gefehlt, weil es für den Gesamtsieg bei der ANBF ja nicht gereicht hat. Und dementsprechend sind wir dann nochmal bei den Amateuren an den Start gegangen. Stefan war im Vorhinein leicht krank. Also wir haben uns am Abend vorher bei Stefan in der Wohngegend in unserem Hotel oder in meinem Hotelzimmer getroffen. Wir haben die Farbe vorbereitet. Zeitgleich auch noch die SNBF, den Livestream geschaut, die ja auch noch stattgefunden hat. Also super viele Wettkämpfe, die jetzt dieses Wochenende einfach am Start waren und wo man ganz, ganz viele starke Athleten gesehen hat. Babacar auf der Bühne neben Ramon Limacher. Wahnsinn.
Crazy,
ja. Ja, also ganz, ganz viel passiert. Stefan war auf jeden Fall etwas angeschlagen. Leichte Erkältungssymptome, one day out sind aufgekommen, konnten die dann aber zum nächsten Tag dann wieder loswerden. Also haben auch am Tag vor dem Wettkampf nicht trainiert, die Schritte nochmal deutlich geringer gehalten, sodass er sich dann am Wettkampftag selbst ziemlich gut gefühlt hat. Das war auf jeden Fall ja sehr, sehr wichtig. Und wir sind hier in die Bodybuilding Middleweight Klasse gerutscht. Ich glaube, insgesamt waren es 18 Bodybuilder in der offenen Klasse. Da gab es ja noch eine Teenager- und eine Juniorenklasse. Und natürlich auch die Masters-Klasse Ü40, Ü50. Und sogar auch Ü60 hatten, glaube ich, auch einen Athleten, der über 80 Jahre war, mit im Feld. Also echt richtig, richtig cool. Und danke. Und alle Bodybuilder wurden aufgestückelt in drei Klassen. Stefan im Middleweight mit 80 Kilo eingewogen. Ich hätte tatsächlich gedacht, mit den 80 Kilo kommt er eher in die Heavyweight-Klasse. Aber letztendlich waren wir dann im Middleweight, war auch, glaube ich, die größte Klasse mit sechs Athleten dann, glaube ich, ziemlich im Durchschnitt. Und das Showformat war hier so, Vorwahl und dann gab es das Finale, dann später am Abend. Wir hatten eigentlich noch so ein bisschen darauf gehofft, dass wir, wenn wir die Amateurklasse gewinnen und bei der Amateurshow die Profikarte erhalten, dass wir dann im Nachgang dann noch bei den Profis starten können, weil wir dachten, wie bei der ANBF, kommt erst die Amateur- und dann die Profishow. Aber im Endeffekt war es ja so, okay, die Profis sind eben auch zweigeteilt gestartet. Erst in der Vorwahl, direkt nach den Amateuren und dann in der zweiten Hälfte der Show dann auch wieder nach den Amateuren dann eben im Finale.
Ich fand's auch sehr komisch. Hätte ich persönlich nicht so gemacht. Ich hätte es dann auch so gemacht wie bei der ANBF, dass man einfach Amateurshow und Pro-Show komplett voneinander trennt, ne? Und dass man auch bei der Pro-Show nicht unbedingt ein Vorwahl und Finale macht, aufgrund der Teilnehmerzahlen. Ne? Man hätte jetzt annehmen können, dass in der Bodybuilding-Klasse viel mehr Teilnehmer vorhanden sind. Ne? Waren es ja auch im Prinzip, ne? Aber nicht viel, viel mehr als in der Pro-Klasse. Nichtsdestotrotz hätte ich es einfach so gemacht, dass man jetzt ein Overall gekürt hätte bei den Amateuren und dass der Overall-Winner dann sozusagen im Anschluss bei den Pros gestartet wäre dann quasi auch eine Chance, direkt quasi im Anschluss sein Debüt zu geben. Und fand ich schade. Muss es noch auf sich warten lassen, leider. Aber
ist immer so, immer so die Sache, okay, ne, machst du halt ein One-Through-Format, ne, wo direkt Vorwahl und Finale beziehungsweise Vorwahl und Platzierung dann in einem vergeben werden, durchgeführt werden, oder stückelst du das Ganze so ein bisschen auf mit einer Pause. Ja, so waren wir natürlich den ganzen Tag in der Wettkampfhalle, weil die Registration auch am selben Tag stattgefunden hat. Also an sich finde ich das ganz cool, ne, so bist du nicht gezwungen, schon einen Tag früher anzureisen. Und das macht es für die Athleten vielleicht so ein bisschen flexibler auch. Hatten ja auch in den letzten Episoden drüber gesprochen, okay, fällt der Wettkampf idealerweise auf den Samstag oder auf den Sonntag. Jetzt in dem Fall war es ein Sonntag, aber es hat alles eben an diesem Tag stattgefunden. Also wir sind erstmal zwischen 9 und 10 Uhr zur Registrierung in die Halle gekommen und sind dann auch direkt dort geblieben, bis Stefan dann, glaube ich, in seiner Klasse um 13 oder 14 Uhr dann eben dran war. Und dann kam dann eben noch die Pause und dann später eben noch das Finale. In der Vorwahl, ja, lief es schon mal richtig gut für ihn. War mit sehr, sehr starken Athleten in der Klasse 2, Top-Athleten aus der UK. Mhm. Ja, haben mit ihm um Platz 1 bis 3 gekämpft. Und ja, nach der Vorwahl waren wir auf jeden Fall sehr zufrieden und zuversichtlich. Und dann kam dann später ja das Finale, dann glaube ich so um 19 Uhr oder sowas. Ne? Also da, alleine da hatten wir schon 10 Stunden Zeit in der Halle verbracht. Ja. Und ja, im Finale wurden dann nochmal die Küren gezeigt, aber es wurde nicht mehr richtig gewertet. Also da ist nicht mehr viel passiert. Stefan konnte sich dann letztendlich aber auch den ersten Platz sichern und haben damit dann auch wieder den Einzug in den Overall dann bekommen. Mhm. Die Streak hat sich fortgesetzt, also 4. Wettkampf, 4. Klassensieg. Und ja, aber vorher war ja dann auch noch die Pro-Show, beziehungsweise die Profiklassen mit der Vorwahl. Und hier hast du ja auch den Julian betreut.
Richtig.
Es gab das Rematch zwischen Daniel und Julian von der ANBF, auf das ich mich sehr gefreut habe, war sehr gespannt. Ja, vielleicht willst du doch mal erzählen, wie es lief. Wie war so die Verfassung von Julian, vielleicht im Vergleich zur ANBF?
Ich glaube, Julian war mental sogar in einer noch besseren Verfassung. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er leicht nervös war. Das habe ich an bestimmten Posen gesehen, wie er die stellt, weil er relativ verkrampft war am Anfang. Ich glaube, das ist immer so der Drang dazu, sich quasi von der besten Seite zu zeigen und dass man dann erstmal diesen Sweet Spot finden muss, wie sehr muss man sich jetzt eigentlich anstrengen, ne? Und wo liegt so die gesunde Mischung, ne, zwischen Spannung und Entspannung? Ich hatte das Gefühl, Julian wollte das diesmal richtig, das hat man aber auch gesehen, weil er auch selbst im Back-Line-Up immer komplett angespannt dastand, jedes Mal immer wieder neu eine Vakuum gezogen hat. Und da dachte ich mir so, Alter, Bro, chill mal ein bisschen, weil dann ist ihn auch wieder die Suppe runtergelaufen. Also hat man dann direkt gesehen, dass er heller im Gesicht wird. Ah. Ne? Und
ihm war wohl sehr der heiß auf der Bühne
Schweiß auch, in die ne? Augen läuft. Ja, ja. Ich glaube, die Scheinwerfer haben schon richtig geballert. Und ja, ich fand es aber allerdings noch einen Ticken eindeutiger als bei der ANBF.
Gegenüber Daniel jetzt.
Genau. Die wurden ja komischerweise, warum ich sage komischerweise, dazu komme ich gleich, wurden sie in den Zweiervergleich gesteckt. Da hätte man halt annehmen können, dass das wieder die Top-2-Kandidaten sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, da hat sich ganz schnell gezeigt, wer im Prinzip das Ding für sich entscheiden wird. Was jetzt in keinster Weise irgendwie Daniel schlecht reden soll oder Daniel schlecht da stehen lassen soll. Ich fand, er hat ein viel besseres Paket gebracht als bei der ANBF. Mhm. Er war in einer deutlich besseren Verfassung, er war gesund und er hatte nochmal eine viel bessere Härte gebracht. Das hat man dann auf jeden Fall in der Rückenansicht gesehen. Mhm. Ich fand allerdings, dass seine Mittelpartie etwas glatt ausgesehen hat. Keine Ahnung, woran es lag. Ich habe gesehen, dass er Backstage eine ziemlich große Mahlzeit gegessen hat. Hätte ich eventuell sein gelassen. Also Daniel, wenn du das hörst oder mitbekommst, ich würde am besten versuchen, wirklich am Wettkampftag gar nicht mehr so viel zu essen, weil ich meine, letztendlich sind die Hausaufgaben gemacht. Ne? Und weil alles, was man isst, das bleibt halt drinne. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal aufs Klo rennt, sehr, sehr gering. Oder dass man überhaupt am Wettkampftag aufs Klo gehen kann, ist nicht immer gegeben. Ne? Und ja, aber overall auf jeden Fall ein besseres Paket gebracht. Allerdings im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, und ich glaube, das bestätigt sich auch in der Einwaage von Daniel, dass er, glaube ich, so leicht wie noch nie war. Und ich finde, das hat man auch gesehen, wahrscheinlich auch stressbedingt und durch die ganzen Komplikationen, die dann dazu kommen, wie Krankheit, ne? Und dann den Druck, den man sich macht und dass man tagelang nicht zum Training gehen kann, obwohl man im Defizit ist, dass man halt zwangsläufig Muskulatur verliert. Ja, leider ist es so, da ist Julian halt ja, ein bisschen besser dran und von Krankheit sozusagen verschont geblieben. Ne? Und ja, läuft auf jeden Fall für ihn ziemlich gut. Ich denke, wenn nichts weiter schief läuft, dann wird er eigentlich jetzt jede Show für sich entscheiden, die er vorhat zu machen. Jetzt als nächstes steht halt die Evo Classic an. Aber genau, jetzt um nochmal auf die Thematik zu kommen, die wurden in Zweiervergleich gesteckt. Und Daniel hat aber letztendlich den dritten Platz gemacht.
Ja, Robert Thompson, der lädt aus den USA oder Cayman Islands.
Ja, sehr überraschenderweise.
Ist auch der amtierende Champ, ne? Weil die FSC, also hat, glaube ich, die letzten Jahre die Weltmeisterschaft bisher immer gewonnen. Ja. Und ja, ich habe es genauso gesehen, also überraschenderweise den zweiten Platz gemacht. Ich fand, er hat ein sehr, sehr gutes Conditioning, vor allen Dingen in den Quads gehabt. Also seine Quads, die haben einen optisch auf der Bühne richtig angegriffen. Also wenn der die durchgestellt hast oder auch einfach schon im Line-Up, also ohne das Knie jetzt durchzustrecken, hatte er schon einen gequerstreiften Rectus Femoris. Ja. Also das war schon wirklich eine giftige Ansicht. Da konntest du fast gar nicht wegschauen.
Nee, konnte nicht weggucken.
Also die Quads richtig böse vom Robert. Hat jetzt nicht so die schönsten Proportionen beziehungsweise die schönste Linie. Hat sehr, sehr lange Beine und im Verhältnis dazu einen relativ kurzen Torso. Ja. Und hat auch in den Backposen die Hüfte immer ja, so nach hinten rausgeschoben, also diese klassische BNBF, DFSC-Rückansicht gestellt, was neben Daniel und vor allem Julian überhaupt nicht gewirkt hat. Ne? Daniel und Julian beide mit
komplett
absolut durchgestreiftem Glut.
Gluteus.
Und dann steht halt ein Robert daneben, der dann den Glut nach hinten rausstreckt, wodurch er halt relativ soft wirkt. Ja, so die Lats und die Adduktoren kommen vielleicht ein bisschen fülliger. Aber ja, die Glutstreifen von Daniel und Julian haben mir persönlich dann einfach deutlich mehr imponiert und die Rückansicht auch einfach deutlich besser abgerundet, weshalb ich Daniel vor allen Dingen in der Rückansicht gegenüber Robert deutlich vorne gesehen habe und auch einfach ihn einfach einen viel, viel schöneren im Athlet, genau, im
vom
Gesamtbild,
einfach,
vom Gesamtpaket,
ja.
Genau.
Ja, und das war auch im Zuge dessen komisch, weil weder Julian im Zweiervergleich mit Robert stand, noch Daniel im Zweiervergleich.
Ja.
Von daher hätte man da auch wirklich denken können, weil ich glaube, die wurden sogar zweimal als erstes auch nach vorne geholt. Ne? Und dann auch einmal komplett im Einzelvergleich.
Ja.
Beziehungsweise im Zweiervergleich, Daniel und Julian. Und da hätte man wirklich zu 100% annehmen können müssen, eigentlich, dass das die Top 2 ist. Ne?
Ja, also, laut der Head Judgeon, der Vicky, die hier die Callouts gemacht hat, war das dann wahrscheinlich auch so. Aber die Judges, die sonst noch am Jurypult saßen, die haben anders entschieden. Und das finde ich absolut legitim, ja, dass da nicht nur nach der Meinung des Head Judges gewertet wird. Mhm. Ne, da macht man sich natürlich als Jurymitglied leicht, ne, wenn man einfach genau die Meinung des Head Judges dann bestätigt und die Athleten genauso wie sie stehen dann einfach eben in den Platzierungen einordnet. Ja, haben die anderen Judges scheinbar anders gesehen. Natürlich hatte man auch hier einen amtierenden Champ und wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, jetzt bei Mr. Olympia zum Beispiel, da muss man ja klar, also da gibt es ja, sag ich mal, so dieses ungeschriebene Gesetz, um einen amtierenden Champ abzulösen, muss man deutlich besser sein. Und ich fand, Robert hatte gegenüber Daniel Argumente, also
definitiv,
vor allen Dingen im Bereich der Quads.
Mhm.
Ja, dennoch der jetzt letztendlich dritte Platz für Daniel, für mich überraschend. Und ja, nach Platzierungsvergabe ging dann auch so ein Raunen durchs Publikum. Also da waren einige, inklusive Daniel, auch überrascht. Von daher, ja, war das jetzt für ihn wahrscheinlich auch eine harte Pille, die er schlucken musste. Dass Julian hier an dem Tag unerreichbar war, absolut klar und eindeutig. Der dritte Platz für Daniel, ja, umstritten. Aber dennoch haben wir hier wirklich ein sehr, sehr starkes Pro-Line-Up gehabt.
Voll.
Also es war hier eine Weltmeisterschaft und ja, Athleten aus USA, Cayman Islands, UK haben sich nicht nehmen lassen, um hier in Erding ja wirklich sich mit den Besten der Besten zu messen. Auf dem vierten Platz hatten wir, wie auch bei der ANBF,
Chris
McCready, Kai
West,
genau. Und dahinter unser Barack. Stimmt. Hier aus Deutschland, hat sich auf jeden Fall in die Top 5 gekämpft und ich finde den Chris auch stellenweise nochmal so ein bisschen challengen können. Jetzt nicht generell von der Muskelmasse, aber so ein bisschen von der Präsentation. Ich fand, Chris hatte seine Mittepartie einfach nicht sehr gut unter Kontrolle, vor allen Dingen in den seitlichen Posen. Ja. Hing der Bauch immer raus und das hat das dem Gesamtbild einfach sehr gestört. Barak dafür mit wirklich sehr, sehr solider Quad-Spannung hat mir richtig gut gefallen. Ne? Bei ihm die Quads immer
die
auf
Quads,
Spannung.
Die Quads hat er drauf.
Hat er sowas von drauf. Ja. Also ja, richtig, richtig gute Pro-Klasse, die wir hier bei den Worlds gesehen haben. Und ja, für Stefan ging es ja auch noch weiter. Er hat seine Klasse gewonnen, ist dann in den Overall gekommen und stand dort dann, glaube ich, mit 7, 8 Athleten. Hier war es tatsächlich so, dass nicht nur die Bodybuilding-Klassensieger in den Overall eingezogen sind, sondern auch die Gewinner der anderen Männerklasse.
Ja.
Bedeutet Athletik-Sieger, Classic-Sieger und auch
Men's Physik.
Men's Physik gab es gar nicht.
Ah ja, okay.
Men's Physik gab es hier bei dem Wettkampf
waren
nicht.
Auf jeden Fall viele Klassen.
Ja, ja, zum Beispiel auch Teenage, Junioren und Masters-Sieger kamen noch mit ins Gesamtsiegerstechen rein. Und hier wurde dann halt eben geschaut, wer repräsentiert seine Klasse und die Kriterien dieser am besten. Also wenn man jetzt einen Classic-Athleten gehabt hätte, der halt ja, die Classic-Physik optimal verkörpert, dann hätte der jetzt vielleicht auch einen Bodybuilder, den Bodybuilder
ich
schlagen
weiß
können.
Nicht. Also
ist eine schwierige Sache.
Ich finde es sehr schwierig. Also wenn man mehrere Klassen hat und darunter auch noch so Unterkategorien, ne, wie, keine Ahnung, Athletik 1, Athletik 2, ne, dass man dann zwischen denen einen Overall macht, dass man zwischen Classic Physik einen Overall macht, aber dass man nicht jetzt dann nochmal einen Overall macht aller Klassen, die dann letztendlich miteinander nichts zu tun haben, weil da verschiedene Kriterien einfach herrschen. Und ja, es war komisch. Also es gab ja auch ein Overall der Pros, ne, also Classic Physik und Masters Bodybuilding wurde dann zusammen mit
Julian
Pro Männer Bodybuilding genau in den Overall gepackt und ja, also es lag dann letztendlich auch komplett auf der Hand, wer das Ding dann machen wird. Also Julian hat an dem Tag halt alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Mehr ging nicht. Und
hat auch den Best Wheels Award dann noch bekommen.
Genau, für die besten Beine, aber auch absolut verdient. Ich glaube, niemand hat so dicke Quads auf diesen niedrigen Körperfettanteil wie Julian. Also ich kenne keinen Naturalathleten, der noch dickere Quads hat.
Dicker nicht. Von also, Robert war nochmal konditionierter, aber diese Rundungen und so, die hat keiner an dem.
Ich glaube, bei Robert macht es auch nur den Anschein, dass die konditionierter sind, weil er einfach diese feinen Cuts hat. Ne? Besonders, also vor allem, er hat diese Cuts, er hat Querstreifen im Rektus viel mehr als im Laterales oder im Mediales.
Richtig.
Ne? Und Julian, aber ich meine, ich denke, die Haut wird gleich dick sein. Julian hat tiefe Cuts und hat auch Streifen, wenn er sein Bein komplett durchstreckt.
Mhm.
Aber diese feinen Details, die dann auch zum Vorschein kommen, nur wenn man in der Frontline-Up steht, die sind dann einfach bei Robert mehr vorhanden als bei Julian.
Ja, Julian hat auf jeden Fall verdienterweise da alles abgeräumt im Profisegment.
Mhm.
Und Stefan hat das eher subjektivere Gesamtsiegerstechen, den Men's Overall mit den Gewinnern aus allen Männerklassen dann auch für sich entschieden, hat die Bodybuilding-Klasse hier scheinbar perfekt repräsentiert und den Gesamtsieg bei den Amateuren gemacht, dementsprechend auch die DFSC Pro-Card erhalten, ist jetzt im Besitz von 3 Profikarten, also 4. Wettkampf, 4. Klassensieg, 3. Gesamtsieg, 3. Pro-Card, ist jetzt WNBF, INBA und auch die FLC Pro. Jetzt fehlt uns im Prinzip nur noch die OCB und die ICN Pro Card. Ich glaube, mehr geht tatsächlich gar nicht. Heben uns aber für die nächste Season auf.
Ja, wobei auch diese, also INBF, WNBF und DFSC sind eigentlich die mit am relevantesten Pro Cards, die man besitzen kann. Also von daher auch Hut ab an Stefan. Ich glaube, er realisiert gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Und der könnte so eigentlich der nächste Keon Pearson in der offenen Klasse sein, wenn er die Seiten wechseln würde. Aber ich glaube, im Natural Bodybuilding ist er definitiv auch sehr gut aufgehoben und hat einfach nur eine wahnsinnig schöne Linie. Wenn er noch ein bisschen dickere Quads hätte und noch einen etwas größeren Hintern, ich glaube, dann wäre er auch unschlagbar. Ich glaube, dann wäre er auch für Julien unschlagbar. Ich glaube, wenn der jetzt nochmal ein paar Jahren richtig einen draufpackt, ne, und es dann vielleicht dazu kommt, dass die dann zusammen in der Pro-Klasse stehen, dann könnte es schon sehr, sehr schwer werden.
Ja, das Potenzial ist enorm und genau das haben wir vor, jetzt in den nächsten Jahren, in der nächsten Offseason da wirklich nochmal an Qualität, an Muskelmasse an den richtigen Stellen, auch die Partien, die du jetzt angesprochen hast, ganz klar eben aufzubauen und beim nächsten Mal natürlich nochmal ein härteres Paket eben auch zu bringen. Ne, jetzt aktuell sind wir schon ziemlich zufrieden mit der Härte. Wir kriegen jetzt auch zu den nächsten beiden Shows, die wir geplant haben, Evo Classic und dann eben auch die erste klare Pro-Show bei der WNBF Germany. Versuchen wir da nochmal einen Ticken was rauszuholen. Da ist noch ein bisschen Potenzial. Aber wir ja, haben uns jetzt über die bisherigen Shows so gut weiterentwickeln können, dass wir jetzt hier ne, mit dem Paket, was wir bei der DFSC gebracht haben, was auf jeden Fall einer neuen Bestform entsprochen hat, soweit auch schon sehr, sehr zufrieden sind. Und ja, jetzt ne, bedarf es einfach nochmal an mehr Muskelmasse, mehr Qualität, mehr Reife und eben auch einfach an Zeit. Ne? Also diese Erfahrungswerte, jetzt mit diesem niedrigen Körperfettanteil zu existieren, zu performen, die muss man jetzt nochmal so ein bisschen sacken lassen über die nächsten Jahre und kann diese dann eben auch nutzen, um nächstes Mal einfach grundlegend nochmal härter, fettfreier zu kommen. Ja, deswegen, da ist die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr rosig für Stefan, besonders jetzt hier im Natural-Segment. Ja, ist das Potenzial enorm und haben uns natürlich extrem gefreut. Es war jetzt so, ja, der Wettkampf, wo wir am meisten Ehrfurcht vor hatten und das zu Recht. Teilnehmerfeld war brutal stark, auch im Gesamtsiegerstechen, ja, standen wir dann nochmal mit Fatih, dem Schwergewichtssieger, dann dort und konnten das Rennen dann aber für uns eben entscheiden. Super zufrieden und blicken jetzt auf die Evo Classic, die jetzt am Wochenende in ein paar Tagen ja, stattfindet. Richtig cooler Wettkampf. Ich denke, ja, wirklich einfach stumpfes Bodybuilding beschreibt den Wettkampf sehr, sehr gut. Gab jetzt gar nicht so viel Schnickschnack drumherum. Ne? Einfach eine solide Bühne, viel Platz für die Athleten, ein guter Ablaufplan, ja, auch wenn es einfach über den ganzen Tag ging, alles gut organisiert und kommuniziert. Ich glaube, bis auf leichte technische Schwierigkeiten bei den Profis. Stimmt,
das können wir auch mal ansprechen.
Ja, wo Daniels Kühlmusik nicht abgespielt werden konnte und die, glaube ich, so 20 Minuten gebraucht haben.
Sogar noch länger.
Ja, das war natürlich schade.
Ich finde, ab dem Punkt ist die Stimmung ein bisschen gekippt und auch ab dem Punkt konnte ich dann schon fast gar nicht mehr den Wettkampf so richtig ernst nehmen, weil die es einfach nicht hinbekommen haben. Ich meine, letztendlich muss ja irgendwo, zumindest auch für denjenigen, der für die Musik und für das ganze Technische drumherum verantwortlich ist, einfach eine Generalprobe durchführen, dass auch am Wettkampftag alles einfach reibungslos verläuft, weil dadurch hat sich das einfach nochmal gezogen. Ich habe das Gefühl, auch im Publikum ist die Stimmung einfach gekippt. Mhm. Die Moderatorin hat das, glaube ich, ganz klug gelöst. Sie hat einfach versucht, das Publikum irgendwie am Laufen zu halten, um diesen Tag zu würdigen und um auch die Leute zu würdigen, die für das Ganze da verantwortlich sind, die das alles mit aufgebaut haben. Und es war gut gelöst. Aber ich glaube, Daniel war auch nicht der Einzige, bei dem es technische Schwierigkeiten gab. Da waren auch noch andere Athleten, bei denen auch die falsche Musik anfangs abgespielt wurde. Bei Barak lief es auch falsch. Da sollte die Musik erst abgespielt werden, wenn er seine Position auf der Bühne eingenommen hat. Sie wurde aber schon Anfang abgespielt. Und dann habe ich auch zu Barak gerufen, improvisier einfach, weil ich gedacht habe, vielleicht wurde auch bei ihm die falsche Musik abgespielt, aber wie bei ihm wurde die richtige Musik abgespielt, nur nicht zur richtigen Zeit.
Ja, ja.
Ne, aber ich denke mir so, wenn es halt mal nicht glatt läuft, dann oder wenn die falsche Musik abgespielt wird, dann scheiß drauf, mach einfach dein Ding, versuch irgendwie zu improvisieren, weil ich finde auch, das macht irgendwie letztendlich einen Profi aus, dass man allerdings im Nachhinein betrachtet, was eventuell auch vielleicht zu der besseren Platzierung von Robert geführt hat, dass die Cosin-Kür 30% in die Gesamtwertung gezählt hat.
Wirklich?
Ist anscheinend so Wettkampfreglement bei der DFSC.
Okay.
Ja?
Okay.
Das habe ich von Julian gehört, dass die Cosin-Kür 30% in die Wertung fällt. Deswegen hat er auch schon fast ein bisschen Angst, da eventuell schlechter platziert zu werden. Genau, also.
Ja, dann muss natürlich alles sitzen. Also da gibt es natürlich keine Gnade. Also gerade auch dann für den Veranstalter, der muss dann natürlich sicherstellen, dass dann auch die richtige Musik kommt, vor allen Dingen, wenn das in die Wertung einfließt. Wenn es natürlich, wie man das sonst erwartet, einfach ja nur so zur Eigenpräsentation, zu Spaß an der Freude, dann gilt, klar, dann improvisier halt. Aber ja, das Problem war ja jetzt nicht nur bei der DFSC, sondern auch bei Mr. Olympia. Mhm. Also auch selbst die haben es nicht hingekriegt. Finde ich dann immer ein bisschen schade. Ne? Der Athlet, der hat sich da extra was ausgesucht, gegebenenfalls sogar einen Zusammenschnitt von einem Titel gemacht und da extra was einstudiert, was er dann auch seinen Leuten, die dann zum Supporten vor Ort sind, dann eben auch präsentieren möchte. Von daher kann ich da schon verstehen, dass man dann auch auf seine Musik in seiner Position, die man sich dann ausgesucht hat, das Ganze dann eben auch zeigen möchte. War dann für Daniel ziemlich blöd. Das hat dann tatsächlich über 20 Minuten gedauert, bis es dann weiterging. Stefan und ich waren eben Backstage, haben uns aufgepumpt. Ja, er war dann hier auch super lange auf dem Bein, weil nach dem Profifinale dann der Overall von den Männern in der Amateurklasse, im Amateursegment dann stattgefunden hat. Ja, hier hat sich dann nochmal alles am Ende ein bisschen verzögert, aber all around ein geiler Wettkampf, Bodybuilding, wurde hier einfach gut ausgelebt. Ne? Ja. Kein großer Schnickschnack drumherum, super Halle, also schöne Location.
Ja.
Auch die Stadt Erding, zu der man direkten Zugang hatte, richtig nice. In der Pause waren wir da in der Innenstadt, da war so ein Wochenmarkt und so, da war richtig viel los. Also richtig schönes Wochenende. Waren jetzt zwar physisch nur bei der Weltmeisterschaft der DFSC, aber im Herzen auch gleichzeitig noch bei der Europameisterschaft in Dänemark, denn dort ist Julian ein weiteres Mal gestartet. Ich glaube, sein fünfter Back-to-Back-Wettkampf und auch er hat im Vorhinein leicht gekränkelt. Wir konnten die Krankheitssymptome aber auch bei ihm abwenden und dann ins Loading dann auch übergehen und er konnte auch wieder seine Bestform präsentieren. Ich war, wie gesagt, nicht mit live vor Ort, aber habe das Ganze so ein bisschen mitverfolgt und er ist über 2 Tage gestartet. Die Europameisterschaft der INBA ging Samstag und Sonntag stattgefunden. Samstag war Athletik und Bodybuilding dran. In der Athletik wurde er Dritter, im Bodybuilding hat er das Finale nicht erreicht. Dafür hat es dann ordentlich in der Men's Physik-Klasse gescheppert. Hier hat er endlich seine Klasse gewonnen. In der Men's Physik wollte es ja bisher nicht so ganz klappen, hat immer so den Zweiten gemacht. Obwohl wir ihn ja teilweise auch immer so auf den Ersten gesehen haben. Hab schon immer sein Potenzial in der Men's Physik auf jeden Fall gesehen. Auch wenn sein Herz natürlich fürs Bodybuilding eher schlägt, ja, hat es jetzt auch in der Men's Physik für den ersten Platz, für den Europameistertitel und auch für die INBA Pro Card gereicht. Also er ist jetzt nicht nur WNBF Pro im Bodybuilding, sondern auch INBA Pro in der Men's Physik. Und im Nachgang wurde es dann auch noch ein zweiter Platz in der Classic Physik, also auch in Dänemark lief es richtig erfolgreich für unser Team. An einem Wochenende bei 2 Wettkämpfen 2 Pro-Cards abgeräumt, 1 Gesamtsieg und 1 Europameistertitel. Hervorragendes Wochenende lief.
Richtig gut.
Echt richtig top. Und ja, all around echt wieder ein schöner Trip und eine richtig coole Zeit mit einer coolen Show.
Ja.
Weltmeisterschaft der DFSC. Ihr wart mit dabei. Schaltet auf jeden Fall auch bei YouTube ein. Wir haben beide, glaube ich, schon ein Video zum Wettkampf veröffentlicht. Da bekommt ihr dann nochmal mehr visuelle Einblicke. Ansonsten machen wir uns jetzt bereit für das Saison-Highlight, die Evo Classic. Für Stefan wird es danach noch nicht vorbei sein. Dann ist, wie gesagt, noch die Pro-Show, die Iron Valhalla, wieder in Bayern noch geplant. Und da nehmen wir euch auch noch auf die finalen Shows definitiv mit. Ansonsten bedanken wir uns jetzt hier schon mal fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle die, die hier mit im McDonald's mit dabei waren. Wir haben unseren Kaffee ausgetrunken, starten jetzt dann gleich in unsere Gym-Session und machen uns, wie gesagt, fürs nächste Wettkampfwochenende bereit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Peace out.